Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Als Predigtext für das Reformationsfest ist uns vorgeschlagen ein Absatz aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Herr Jesus, das ist dein Wort jetzt für uns heute Morgen. Und wir spüren, das ist nicht so ganz einfach und so ganz rund. Hilf, dass wir hineinfinden, dass dein Wort uns leitet und unser Leben klärt. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie in die Ankündigung für diesen Gottesdienst hineingeschaut haben, im Internet oder in unserem Gottesdienstflyer. Ich habe dieser Predigt einen Titel gegeben. Der Titel heißt "Fürchtet euch". Und das war kein Druckfehler. Ich meine wirklich, fürchtet euch. Aber steht das nicht im klaren Widerspruch zu dem, was wir sonst als Evangelium hören, auch hier oft gehört haben, nämlich fürchtet euch nicht? Ja, wenn Sie das einwenden mögen, haben Sie recht. Wenigstens zum Teil. Auch in unserem heutigen Predigtwort sagt Jesus zweimal, fürchtet euch nicht. Aber mittendrin kommt dann doch überraschend Vers 28, fürchtet euch. Jesus sagt es, nicht ich. Fürchtet euch. Und das ist seltsam. Wie kann das sein? Nun, Jesus unterscheidet. Fürchtet euch nicht vor den einen, aber fürchtet den anderen. Und dem wollen wir heute Morgen nachgehen. Wer ist zu fürchten und wer nicht? Und was hat das für Konsequenzen? Von Fachleuten habe ich gelernt, dass Furcht grundsätzlich etwas Gutes ist. Ja, Furcht ist oft überlebenswichtig. Etwa aus Furcht vor dem Absturz an einer steilen Treppe bauen wir ein Geländer. So wird aus dieser berechtigten Furcht unser Leben geschützt. Aus der berechtigten Sorge vor einer gefährlichen Virusinfektion halten wir Abstand und schützen uns gegenseitig. Es gibt also berechtigte Furcht. Und darum haben wir bei manchen Kindern Angst, weil sie keine Angst zu kennen scheinen. Sie gehen über Tische und Bänke, klettern auf Bäume und springen von Dächern, weil sie die Gefahren nicht richtig einschätzen können. Und das ist gefährlich. Aber es gibt auch falsche Ängste. Sie können krankhaft sein. Fachleute sprechen von Angststörungen, von Phobien. Wenn zum Beispiel jemand Angst davor hat, auf einen öffentlichen Platz zu gehen, dann hat er Platzangst. Oder das Gegenteil, die Klaustrophobie, wenn jemand übertriebene Angst vor der Enge hat. Jesus macht nun die spannende Frage ist also nicht, habe ich Furcht oder allgemeine Angst? Sondern die spannende Frage, ist meine Furcht berechtigt oder nicht? Ist die Person, vor der ich mich fürchte, wirklich bedrohlich oder nicht? Wir schauen, was Jesus dazu sagt. Dreimal spricht er in unserem Abschnitt von der Furcht, die wir haben oder nicht zu haben brauchen. Das erste Mal in Vers 28, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch töten können. Ups, denke ich, das ist jetzt ganz anders als das, was ich jetzt im Kopf hatte. Denn die Gefahr ist doch hier real. Das ist ja keine eingebildete Gefahr. Es ist sogar hochdramatisch, denn es geht um mein Leben und nicht um ein bisschen Stress. Und trotzdem, sagt Jesus, soll ich das nicht fürchten. Jesus, denke ich, du stellst meine Erwartungen auf den Kopf. Werfen wir einen Blick auf die Hintergründe. Jesus, der von Gott gesandte Retter, er war von Anfang an umstritten. Schon bei seiner Geburt wollte ihn Herodes der Große, der damalige Machthaber in Israel, aus dem Weg räumen. Sie kennen die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem. Und trotz aller guten Taten, die Jesus getan hat, trotz aller Heilungen und Zuwendungen, er wird gehasst, verleumdet, bedroht, am Ende gepeinigt und gekreuzigt. Man meint, Jesus wäre mit dem Teufel im Bunde ein von Gott und Welt verlassener Scharlatan. Und nun kündigt Jesus seinen Freunden und Nachfolgern an, euch wird es genauso ergehen. So wie sie mich als euren Herrn und Meister verfolgen, so werden sie sich an euch, an meinen Schülern vergreifen. Aber, sagt Jesus weiter, das ist kein Grund für euch abzutauchen. Die beste Nachricht aller Zeiten zu verstecken. Ja, ich habe euch manches in der Stille erklärt, da wart ihr ganz Ohr. Aber das war keine Geheimbotschaft nur für so ein paar Eingeweihte. Sie kennen so Verschwörungstheoretiker, ne? Da flüstert man nur so weiter. Nein, das, was Jesus sagt, das muss raus, das sollen alle wissen. Die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel und dann auch alle Völker der Welt. Denn Rettung aus dem kommenden Gericht, Rettung aus dem Gericht Gottes gibt es nur durch Jesus. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Und darum sagt Jesus, ruft die Menschen zur Umkehr, zur Buße, zum Glauben an mich. Und so haben sich die Jünger von Jesus auf den Weg gemacht. Von Jerusalem bis Rom, vom See Genezareth bis zum Schwarzen Meer. Und ihre Nachfolger haben es sogar bis zu den Friesen und den Franken geschafft. Wohl die allermeisten von ihnen haben dafür ihr Leben gelassen. Bis heute hat die Verfolgung von Christen nicht nachgelassen. Von Nordkorea über Nigeria bis hin zum Iran zieht sich eine schreckliche Blutspur durch die Welt. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen, und ihr werdet dem Tod preisgegeben, hat Jesus seinen Nachfolgern angekündigt, und genau so ist es gekommen. Aber warum sollen die Jünger, warum sollen wir das nun nicht fürchten? Denn unser Leben ist doch das Wichtigste, das wir haben. Wenn wir unser Leben verlieren, brauchen wir kein Konzert und keinen Urlaub, keine Party und keine Arbeit, keine Schule, und dann ist alles am Ende, wenn wir unser Leben verlieren. Sogar die Mission für Jesus ist dann zu Ende. Fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch töten können, sagt Jesus trotzdem. Dieser Ruf von Jesus steht quer zu unserer Lebenspraxis, zu dem, was wir auch politisch gerade wahrnehmen. Das kostbarste Gut ist unser Leben, und darum verzichten wir lieber auf Konzerte, weil wir ohne Leben auch kein Konzert genießen können. Und so können Sie die ganze Debatte weiterführen. Wir müssen einen Blick auf das zweite Mal werfen, wenn Jesus von der Furcht redet. In Vers 28 sagt er jetzt, fürchtet euch. Fürchtet euch viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Jesus, wie soll ich sagen, öffnet einen Blick hinter den Vorhang. Während wir nur den Vordergrund unseres Lebens im Blick haben, sieht Jesus tiefer und weiter. Entscheidend, meint Jesus, für euer Leben ist nicht, wie gut euer Leben in dieser Zeit gelingt, sondern die entscheidende Frage ist, ob wir in Gottes Ewigkeit dabei sind oder nicht. Und diese Frage klärt sich. Die Frage klärt sich im jüngsten Gericht, also im letzten Gericht, das Gott über jedes Leben führen wird. Und jetzt wird es natürlich für alle, die dem christlichen Glauben ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, vollends skurril. Erst ging es darum, den Märtyrertod nicht zu fürchten, und jetzt reden wir vom Gericht Gottes, das zu fürchten ist. Ist das nicht finsterstes Mittelalter, Himmel und Hölle? Ja, ich finde auch, es klingt wie aus der Zeit gefallen. Aber ich frage Sie ganz ehrlich, wenn Gott nur ein himmlischer Wunscherfüller wäre, so jemand, der dann aber alle Fünfe gerade sein lässt, so ein bisschen himmlische Watte, in die wir gepackt werden und alles andere ist egal, dann wäre Gott doch tatsächlich nur eine menschliche Projektion. Also eine Idee, die wir an den Himmel werfen, damit wir so ein bisschen heile Welt um uns herum spiegeln, die wir sonst nicht haben. Aber das ist doch keine Realität. Ein Gott, der nur das macht, was ich will, ist kein Gott. Der Gott aber, der sich uns in der Bibel offenbart, spricht Klartext. Und er sagt, es ist nicht egal, wie du lebst. Wir werden am Ende der Tage Resümee ziehen über dein Leben. Und dann wird sich niemand aus der Verantwortung davon stehlen können. Auch die, die irdisch davongekommen sind. Und dann werden wir sehen, ob du sauber geblieben bist und in den Himmel passt oder nicht. Und wenn wir jetzt auch ehrlich sind, dann ahnen wir, da haben wir schlechte Karten. Rundherum sauber sind wir nicht. Himmelstauglich sind wir nicht. Schon an menschlichen Maßstäben scheitern wir und erst recht am Maßstab des heiligen Gottes. Und jetzt? Müssten wir angesichts dieses Gottes nicht verzweifeln? Wächst die Furcht vor diesem Gott nicht zur überschäumenden Panik? Mit diesen Fragen ahnden wir etwas von den Lebens- und Glaubenskämpfen Martin Luthers, an denen wir ja heute erinnern. Aber der heilige Gott hat kein Interesse daran, dass wir untergehen, dass wir in Furcht vergehen. In seiner Liebe baut er einen Ausweg für uns. Nicht am Gericht vorbei, das wäre fatal für alles, was Gerechtigkeit heißt. Aber mitten im Gericht steht ein Fürsprecher auf, sozusagen ein Anwalt der Sünder. Es ist Jesus, Gottes eigener Sohn. Er hat am Kreuz Gottes Urteil über unsere Unheiligkeit auf sich genommen. Er hat unsere Strafe in Tod und Hölle getragen. Wer nun ihm sein Leben anvertraut, wer durch Taufe und Glaube mit dem Tod von Jesus verbunden ist, für den wird Jesus auferstehen und sagen, er gehört zu mir. Sie ist mein Kind. Ja, die Strafe ist berechtigt, aber ich habe sie für ihn schon getragen. Und so werden wir freigesprochen. Und so dürfen wir immer und ewig bei Gott geborgen sein, rund erneuert, geheiligt, heil. Wer sich zu diesem Jesus bekennt, wer mit ihm verbunden ist, von dem wird Jesus sagen, du gehörst zu mir und du bist darum frei. Wer sich aber nicht zu diesem Jesus bekennt, wer ihm nicht sein Leben anvertraut, dem kann Jesus nicht helfen, weil er dann mit seiner Schuld vor Gott alleine steht. Und darum sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Unser irdisches Leben ist kostbar, keine Frage. Es ist ja Gottes Gabe an uns und darum auch nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Aber wenn uns das Leben genommen wird, weil wir uns zu Jesus bekennen, dann ist Jesus wichtiger als unser irdisches Leben. Unser irdisches Leben ist zeitlich und begrenzt, aber nur Jesus kann uns die Ewigkeit garantieren. Und wenn ich das jetzt so sage, dann merke ich, wie mir auch ein bisschen der Atem stockt, denn ich bin davon wirklich überzeugt, dass das stimmt, was Jesus hier sagt. Aber ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass ich diese Sätze mit meinem Leben gerade nicht unterschreiben muss. Ob ich den Mut hätte, standhaft zu bleiben? Ob ich den Mut heute schon habe, Jesus zu bezeugen? Selbst wenn wir in Deutschland ja nun wirklich nicht um unser Leben fürchten müssen, weil wir Christen sind. Dass das auch mal kippen kann, sehen wir gerade durch die Morde in Frankreich, wo die Menschen, die da ermordet wurden, ja nun wirklich den Verbrechern nichts getan haben, außer dass sie in eine Kirche gehen, um Gottesdienst zu feiern und zu beten. Da merkt man, dass es auch kippen kann. Ja, natürlich, der Wind weht uns als Christen inzwischen auch in unserer Gesellschaft deutlicher ins Gesicht als noch vor wenigen Jahren. Ich finde, wir spüren es als Hänselzüge auch. Haben wir noch alle Freiheiten, auch nach geistlichen Kriterien Mitarbeitern einzustellen? Dürfen wir uns von unseren ethischen Überzeugungen prägen lassen? Sind wir gefährliche Fundamentalisten, weil uns Jesus konkurrenzlos wichtig ist und wir das für alle Menschen glauben? Jesus macht seinen geplagten und in Zukunft verfolgten Jüngern Mut. Er ruft ihnen und uns als Drittes in Vers 31 zu: Fürchtet euch nicht. Warum? Warum müssen sich Jesus Nachfolger nicht fürchten, auch wenn ihr Leben bedroht ist, wenn sie den Hass mancher Menschen auf sich ziehen? An zwei Beispielen macht Jesus deutlich, dass dem Vater im Himmel nichts entgleitet. Das eine sind die Sperlinge, die Spatzen. Die waren in Israel wie bei uns in Deutschland aller Welt Vögel. Also, wenn da draußen vorne, wenn sie gleich rausgehen, ein Pfau vorbeikäme, dann würden sie alle hingucken. Wenn ein paar Spatzen irgendwo im Dreck wühlen, nehmen wir das nicht wahr. Aller Weltsvögel. Und selbst das Schicksal solcher unbedeutenden Kleinigkeiten liegt in Gottes Hand. Und er hat sogar im Blick, was wir in unserem Leben auch nicht ansatzweise beherrschen. Die einzelnen Haare auf unserem Kopf. Haben Sie schon mal versucht, sie zu zählen? Bei manchen wird es im Laufe des Lebens einfacher. Jesus entgeht es nicht. Nichts, nicht mal ein Haar auf unserem Kopf. Und wenn diese Kleinigkeit Gott schon so wichtig ist, um wie viel mehr bist du es dann? Du Kind Gottes, du Nachfolger von Jesus. Ja, Spatzen werden gefangen und bei manchen verspeist. Ja, Haare fallen aus. Ja, Christen werden gehasst und verfolgt und manche müssen für ihren Glauben sterben. Aber selbst darin bleiben sie in Gottes Hand geborgen. Das ist theoretisch nicht leicht zu erfassen, wenn man jetzt hier so im Betelsaal sitzt und eigentlich alles in Ordnung ist. Es ist das Versprechen von Jesus. Auch für die Zeit, die kommt, von der du jetzt noch nicht weißt, wie mutig du dann sein wirst. Gott lässt dich nicht los, auch wenn du durchs finstere Tal deines Lebens musst. Und selbst wenn du dein Leben verlierst, Jesus wird als dein Fürsprecher dafür sorgen, dass du in Gottes Herrlichkeit für immer zu Hause bist. Darum fürchtet euch nicht. Und geht mit Jesus Christus mutig voran, als seine Kinder und Zeugen. Die Welt braucht euch für die beste Nachricht aller Zeiten. Amen. Wir beten. Herr Jesus, danke für dieses mutmachende Wort, für das richtige Einsortieren unserer Sorgen und Fürchten und Ängste. Aber wir müssen dir schon sagen, dass wir unser Leben schon ziemlich lieben und es nicht gern verlieren wollen. und dass wir manchmal mutlos sind. Und dass wir wohl nicht nur in der Gefahr waren, unseren Glauben manchmal zu verbergen. Es ist geschehen, Herr, dass wir dir keine Ehre gemacht haben. Dass wir dich verleugnet haben. Danke, Herr, dass dein Tod am Kreuz für uns alle gilt. Und deine Vergebung auch für unsere Schuld. Danke, Herr, dass du uns neu Mut machst heute Morgen. Dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Dass dir nichts entgleitet. Und so hilf uns, Herr, zum Mut. Im Glauben mit dir zu leben und das zu sagen, wo Gelegenheit dazu ist. Damit noch mehr Menschen Frieden finden bei dir und dein Gericht nicht mehr fürchten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.